Guten Morgen. Wir wollen miteinander beten, bevor wir wieder in das Thema einsteigen. Beten wir zusammen. Wer möchte, kann dazu aufstehen. Vater, danke, dass du da bist, dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Und ich möchte einfach bitten, nimm das weg, was uns von dir ablenkt. Mach uns offen für das, was du sagen wirst jetzt. In Jesu Namen. Amen. Ihr könnt euch setzen. Manchmal, habe ich mindestens erlebt, gibt es Filme oder vielleicht Fernsehserien, wo es um eine spannende Geschichte geht und dann bist du richtig drin in die Geschichte und dann hörst du die Worte, Fortsetzung folgt. Und dann machst du, oh Mensch, jetzt muss ich wie lange warten? Bis das wiederkommt. War, glaube ich, damals vor Jahren einem Film, wo es dann ein Jahr warten musste, wie es weiterging. Meistens nur eine Woche. Vielleicht war es nicht so spannend letzte Woche, aber das haben wir auch, wo ich dann eben gesagt habe, die Fortsetzung folgt. Heute ist die Fortsetzung also. Ich hoffe, ihr könntet in der Woche schlafen. In der ihr warten musstet. War doch nicht so spannend, oder? Für alle, die letzte Woche nicht da waren. Es geht gegen letzte Woche und auch diese Woche und einen Prophet namens Habakuk. Habakuk, und das Interessante ist, es ist ein kleines Buch, nur 3 Kapitel. Und das Interessante ist, in fast allen prophetischen Büchern geht es um eine Botschaft von Gott durch den Propheten an das Volk. In Habakuk ist das eine Botschaft von Habakuk an Gott und Gottes Antwort an ihn. Also mehr ein Gespräch zwischen ihnen, wobei es doch für alle Menschen ist. Habakuk beschwerte sich bei Gott wegen all dem Unrecht, den er in Juda erlebt hat. Persönlich. Es hat ihn sehr belastet. Offensichtlich, denn am Anfang hört man seine Worte. Herr, wie lange noch? Das sind die ersten Worte, die er sagt. Wie lange noch? Gottes Antwort war, dass es ging um Unrecht, das Jude gemacht hatte, das Volk Gottes. Und er sagt, okay, die Antwort, kommen die Babylonier und die machen... Die sind Gottes Werkzeug, um Gericht zu halten. Und das war wiederum ein Problem für Habakuk, denn er sagte, die sind viel schlimmer als die Menschen in Juda. Was ist los? Er versteht das nicht. Das war für ihn wirklich schwer verdaulich. Das hat er auch gesagt. Und dann hat er gesagt, am Ende, also am Anfang von Kapitel 2, es geht um Kapitel 2 heute, sagte er, ich will meinen Posten auf dem Wachturm aufnehmen und Ausschau halten. Dort will ich abwarten, was der Herr zu mir sagt und wie er auf meine Klage antwortet. Das ist keine arrogante Worte von Habakuk, wo er sagt, wir wollen sehen, was los ist, sondern diese Wachturm, das oft wurden im Alten Testament die Propheten als Wächter genannt. Und ich verstehe diese Worte, sagt man einfach, okay, ich mache einfach weiter und irgendwann wird Gott mir sagen, was ist. Er macht seine Aufgabe weiter. Und die Antwort von Gott kam dann. Wir wissen nicht, wie lange es gedauert hatte, bis diese Antwort kam. Aber die Antwort hat es in sich. Es geht ab Vers 2 los. Der Herr antwortete mir und sprach: Schreib auf, was du schaust, deutlich auf eine Tafel, dass es lesen könne, wer vorüberläuft. Die Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu ihrer Zeit und wird endlich frei an den Tag kommen und nicht trügen. Wenn sie sich auch hinzieht, so harre ihre. Sie wird gewiss kommen und nicht ausbleiben. Siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Zuerst ist diese Antwort keine private Antwort, denn er sagt, schreib's auf, dass alle deswegen an der Tafel. Und praktisch dann, so wie Luther es gemacht hat, irgendwo hinhängen, wo alle es lesen können. Es wird erfüllt. Es wird kommen. Wenn Gott es für richtig hält. Nicht, wenn Habakuk es für richtig hält. Gott weiß, wann die richtige Zeit da ist. Gott weiß, wann die beste Zeit ist zu handeln. Und das Problem ist, dass er uns oft nicht mitteilt, wann das ist. Und wir denken, wir wissen, wann er handeln sollte. Und Gott sagt hier, harre aus, sei geduldig. Warte, wir müssen lernen zu warten auf Gott. Wir haben manchmal ein Problem damit. Mit dem Warten haben wir unsere Probleme. Denn wir leben in einer Gesellschaft mit einer gewissen, ich nenne das eine Mikrowellenmentalität. Ja? Das heißt, heutzutage haben wir, was haben wir alles? Fertiggerichte, Fast Food, Instant Kleber, Instant Kaffee, also alles möglichst schnell. Ja? Alles möglichst schnell. Wir werden ungeduldig, wenn wir in einer Schlange warten müssen. Vor allem, wenn es um Unrecht geht, wollen wir, dass es möglichst schnell zu Ende ist. Aber wichtig ist hier, und das muss Habakuk auch erkennen, und wir alle müssen das erkennen, Gott, wenn Gott wirklich Gott ist, dann weiß er, wann die richtige Zeit ist. Und unsere Aufgabe ist, auf ihn zu warten. Und die Menschen, die damit ein Problem haben, die nennt er halsstarrig. Oder stolz, sagt eine andere Übersetzung. Aufgeblasen. Und damit meint Gott Menschen, so habe ich verstanden, die einfach nicht akzeptieren, dass Gott den besten Weg kennt und die meinen, das müsste so sein und die harren auf ihre Meinung und dadurch haben sie keine Ruhe. Weil sie ständig im Ring sind mit Gott, dass es doch diesen Weg geben muss und dann einfach zu akzeptieren, okay, Gott ist Gott. Und er kennt den Weg. Und ich so warten. Nicht passiv warten, sondern im Gebet aktiv warten. Und dadurch werde ich Ruhe geschenkt bekommen. Und dann sagt er hier, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Und das heißt hier vor allem einfach Vertrauen, dass Gott den Weg hat und ihm die Treue halten. Treu bleiben und nicht, weil Gott nach meiner Auffassung nicht handelt, zu sagen, okay, das war's dann. Vertrauen kann oft einfach heißen, ich bleib treu bei Gott, bis er handelt. Das betraf meines Erachtens vor allem dieses Gericht gegen das Volk Juda, das Volk in Juda, das Volk Gottes. Aber die zweite Klage von Habakuk war eben, dass er die Babylonier benutzt als Werkzeug. Und in dem ganzen Rest vom zweiten Kapitel hört man praktisch Gottes Antwort darauf. Ich will nicht dafür, dass wir es die ganze Zeit lesen. Wer will, kann es auch selbst durchlesen. Kapitel 2, Abvers 5. Aber ich finde seine Antwort wirklich interessant. Denn was er tut, ist, er malt so ein Bild, dass es ein Riesenchor von Menschen, die singen. Ein Lied. Es ist ein Chor von Nationen, die die Babylonier angegriffen haben. Und sie singen ein Lied gegen die Babylonier. Man muss sich das vorstellen. Und in dem Lied gibt es 5 Strophen. Und jede Strophe beginnt mit dem Wort Wehe. Wehe. Ja, das Wort kennen wir, oder? Ja. Ich habe das schon von meinen Kindern gehört, vor Jahren. Ja. Wehe, du machst das kaputt, was ich gemacht habe. Wehe, du ziehst meine Klamotten an. Ja, das sagen sie zueinander. So lieb, wie sie sind. Das heißt einfach, wehe heißt, es gibt Konsequenzen, die nicht schön sind, wenn das passiert. Manchmal sagen das auch die Eltern zu ihren Kindern. Wehe. So ähnlich ist dieser Gedanke hier, aber viel gravierender, denn diese Wehe ist verbunden damit, dass Gott handelt gegen sie. Oder man kann einfach sagen, die Konsequenzen für ihr Handeln treffen sie mit voller Wucht. Und so kommt es eben auch. Vers 6, erste Strophe. Wehe dem, der anhäuft, was ihm nicht gehört. Ja, das war, wenn sie praktisch andere Nationen überfallen haben, das war praktisch, um ihre Reichtümer da für sich zu holen. Und später sagt er, warum das vielleicht ist, weil praktisch was passiert, zurück. Ja, sie werden selbst zur Beute irgendwann. Man kann nicht denken, ich kann mit meinen eigenen unrechtigen Wegen Dinge von anderen holen und das ist alles gut. Das klappt nicht. Nächste Strophe ist dann in Vers 9. Wehe dem, der unrechten Gewinn macht, um sich vor Unheil zu schützen. Das heißt, das, was sie angehäuft haben, sie haben gesagt, okay, jetzt kann ich es benutzen, um mein Leben, unser Leben von meinem Volk sicher zu machen, dass uns nie was passiert. Und Gott sagt, als Antwort, nee, dadurch wird dein Haus zu einer Schande. Das heißt, Menschen werden sich den Kopf schütteln, was, wenn etwas passiert. Weh dem, der eine Stadt mit Blut erbaut, der eine Ortschaft auf Unrecht gründet. Hier ist das Gleiche, immer wieder dieser Gedanke, dass sie irgendwas tun, um für sich Vorteil zu schaffen, um ihr Stolz zu machen, um ihr Königreich auszubauen, um reicher zu werden, aber auf schlimmer Wege. Denn immer wieder gibt es diese Folgen. Wehe dem, vierte Strophe, der seinen Nächsten trinken lässt aus dem Becher seines Zorns, ja ihn betrunken macht, damit man seine Bösen sieht. Hier ist dieser Gedanke, man nutzt die eigene Macht auch, um einen anderen lächerlich zu machen. Ob es durch Alkohol oder andere Wege. Um die eigene Macht zu zeigen, die man angeblich über andere hat. Und dann die letzte Rede, der zum Holz spricht, wach auf und zum stummen Steine, stehe auf, hier geht es um Götzen. Und am Ende von dem Lied, so mehr danach, also können diese Steine zu dir reden? Also praktisch eine rhetorische Frage, die helfen dir nicht, obwohl du Hilfe dir von denen erwünscht. Und durch dieses Lied soll Habakuk und dem Volk klar sein, Gott sieht, was die Babylonier machen. Sie werden auch unter seinem Gericht fallen. Sie werden auch die Konsequenzen für ihr eigenes Handeln spüren. Und wie? Auch wenn sie das vielleicht das nicht so läuft, wie sie das wollen, vom Volk Gottes, so läuft es, wie Gott es will. Und ihre Aufgabe ist, Gott zu vertrauen. Da kommen wir zu Vers 4 auch zurück. Und was ich auch toll an diesem Lied ist, dass Gott so zwei Botschaften so fast versteckte drin her hat, dass wir aber, dass jeder Gerechte, jeder, der glaubt, wovon der leben kann, worauf er sein Leben setzen kann. Zuerst, das erste ist in Vers 14. Mittendrin in diesem Wehen sagt er, oh, denn die Erde wird erfüllt werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, gleich wie Masse Wasser den Meeresgrund bedecken. Und was er hier anspricht, ist eigentlich ein Wunsch von den Königen damals, ein Grund, weshalb sie andere Länder überfallen haben, ist, damit sie berühmter werden, damit sie für herrlicher erachtet werden, praktisch, und dass je größer ihr Reich, umso herrlicher sind sie als Könige. Deshalb machen sie diese ganzen Kriege, also ein Grund. Und was Gott hier in diesem Lied sagt, ist im Grunde genommen, es wird einen Tag kommen, wo diese ganze Herrlichkeitsfrage nicht mehr kommt. Denn Gottes Herrlichkeit wird die Erde so bedecken, wie es sonst nicht geht mit Herrlichkeit. So wunderbar wird es sein. Und darauf warten wir heute immer noch. Aber es gibt einen Tag, an dem Gott sagt, Schluss mit euren Spielchen und zeigt seine Herrlichkeit. Und wir sind aufgefordert, einfach wie die damals, die Gerechten, die geglaubt haben, zu warten und ihm zu vertrauen. Die zweite Botschaft, übrigens, die erste, diese Botschaft, Gott zu vertrauen, das ist etwas, was Menschen über die Jahrhunderte geprägt hatte. Dieser Satz von Habakuk, der Gerechte wird aus Glauben leben. Wo sehen wir diesen Satz wieder? Wir sehen es bei Paulus. Denn Paulus sagte in Römer 1,17, im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Aus dem Glauben heraus lebt der Gerechte. Paulus zitierte Habakuk hier und machte klar, das ist entscheidend. Gott zu vertrauen, nicht auch das Gute, was ich tun könnte, irgendwie vorweisen könnte. Meine herrlichen Sachen sind nicht entscheidend, sondern mein Vertrauen auf den, der entscheidend ist, der herrlich, wirklich Herrlichkeit hat. Der Mensch, der das begreift, kommt dann eben zu dem Schluss, dass auch, also es gibt eigentlich nur eine passende Reaktion, wenn wir wirklich das begreifen, was Gott hier sagt. Und das kommt in Vers 20, am Ende von Kapitel 2. Der Herr aber wohnt in seinem heiligen Tempel. Die ganze Erde verstumme vor ihm. Es gibt eine Zeit zum Reden. Und es gibt einfach eine Zeit zum Schweigen und Staunen. Und hören auf ihn. Hier macht er klar, war das auch gleich nach dieser Wehe wegen den Götzen. Es gibt einen Gott, der ist in seinem Tempel. Und warum schweigen wir? Weil er reden wird. Wir machen unsere ganze Pläne und ganze Gedanken und was ist und es gibt eine Zeit, wo wir mit Gott reden können, natürlich, und bitten können und flehen, aber es gibt auch eine Zeit, wo wir einfach stehen und ihn anschauen und ihn bewundern und sagen, Gott ist Gott und wir sind es nicht. Das sollten wir beachten, wenn wir alles haben. Und Habakuk hat das alles aufgenommen und verarbeitet das und reagiert darauf, gibt seine Antwort. Und das kommt nächste Woche. Ja, musste so lange warten. Ich will aber jetzt, dass wir das machen, was wir letzte Woche gemacht haben. Und zwar, dass wir uns in kleinen Gruppen treffen und zwei Fragen besprechen, austauschen. Wir haben gelesen, wie wichtig das Warten ist. Wann fällt es dir schwer, auf Gott zu warten? Und zweite Frage, wie hast du es in solchen Zeiten geschafft, wo es schwer ist zu warten, weiterhin Gott zu vertrauen? Okay? Vielleicht können für die Ukrainer eine Gruppe, okay? Und für also die Deutschen vielleicht ein oder zwei Gruppen. Ich glaube, das genug für zwei Gruppen, dass ihr dann zwei kleine Gruppen macht, um das diese zwei Fragen, so 10 Minuten haben wir, um diese zwei Fragen zu besprechen. Vielleicht mal zu Kai, da ist die Gruppe kleiner.
Oder hast du schon ganz nahe Leben?
Viel Geduld auch.